Online-Lerntherapie kann sehr gute Ergebnisse bringen. Vor allen Dingen erhöht sie die Flexibilität, die wir mit der Lerntherapie haben. Sie erhöht auch in meinen Augen die Termintreue. Und sie braucht natürlich eine andere Form von Vorbereitung. Alles in allem ist in meinen Augen Online-Lerntherapie nicht nur eine zweitbeste Wahl oder eine Alternative in Pandemiezeiten, sondern in meinen Augen eine eigene Form von Lerntherapie. Und genau darum wird es in der kommenden Folge gehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LegaTalk, deinem Podcast rund um Legasthenie und Dyskalkulie. Und mein Name ist Petra Rodenberg, ich bin integrative Lerntherapeutin und ganzheitlicher Kinder- und Jugendcoach. Und in dieser Folge geht es, wie gerade schon angedeutet, um das Thema Lerntherapie online. Da gibt es immer ganz viele Fragen, geht das überhaupt? Muss man das jetzt nach Corona noch machen? Ich finde, das sind spannende Fragen. Ich mache es unabhängig von Corona schon seit fast 10 Jahren, auch mit guten Gründen für mich. Und ich denke, wir sollten auch weg von dem Thema, entweder online ist gut oder Präsenz ist gut, sondern es einfach als zwei Formen von Lerntherapie betrachten, die beide ihre Berechtigung haben und die beide auch durchaus wirksam sind. Ich fange aber erstmal mit ein paar Zahlen vorweg an. In Deutschland sind etwa 13% der Kinder am Ende der zweiten bzw. am Anfang der dritten Klasse von einer Lernstörung betroffen. Und die meisten Kinder und Jugendlichen haben dann gravierende Schwierigkeiten in den Kompetenzbereichen Lesen, Schreiben und oder Rechnen und erleben dabei auch sehr, sehr große schulische Misserfolge. Die Zahlen stammen aus dem Themenheft Lerntherapie, Didaktik und Förderung schriftsprachlicher Kompetenz. Das ist aus dem Jahrgang 12, Heft 1 von Januar 23, falls es jemanden interessiert und er da näher nachgucken muss. Möchte. Grundsätzlich ist es aber so, dass es noch sehr wenige Studien zum Thema Lerntherapie online gibt, dass wir uns an vielen Stellen tatsächlich auf Erfahrungen verlassen müssen. Und die Umfragen, die gemacht wurden, sind auch eben sehr unterschiedlich. Viele Eltern, es gibt eine Umfrage vom Duden-Institut, sind da durchaus sehr zufrieden mit den Ergebnissen, die ihre Kinder erbracht haben. Auch die Kinder sind zufrieden mit dem, was sie da gelernt haben. Und es gibt, ich glaube, es waren gut ein Drittel der Kinder, die die Lerntherapie online vorziehen würden. Einfach nur mal, um so ein paar Zahlen in den Raum zu schmeißen. Es gibt aber auch noch weitere Umfragen, die gemacht wurden, dann nicht mit Eltern und Kindern, sondern mit Lerntherapeuten. Kann man auf der Seite von Hochrewe e-Content nachlesen. Und da ist es doch so, dass viele darauf reagiert haben, dass man merkt, so die Hälfte der Lerntherapeuten ist da super angekommen in der Online-Lerntherapie und die andere Hälfte der Lerntherapeuten hat es als anstrengend empfunden und war froh, als die Pandemie zu Ende war und man wieder auf die normale Lerntherapie umschwenken konnte. Ich finde, wie gesagt, und das zeigt auch sehr gut, dass beides seine Berechtigung hat und man muss nicht sagen, entweder oder. Ich denke, es sind unterschiedliche Formen von Lerntherapie, die eben für unterschiedliche Menschen oder für unterschiedliche Kinder auch eben mit unterschiedlichen Ansätzen gleich wirksam sein können. Es gibt so einen schönen Spruch und der heißt, jedes Töpfchen findet sein Deckelchen. Und ich glaube, so ist das in der Lerntherapie auch. Bedingt durch die Pandemie hat sich einfach die Online-Lerntherapie und auch andere Online-Therapien und Coaching-Verfahren einfach schneller weiterentwickelt, als es vielleicht ohne die Pandemie getan hätte. Aber wir sollten aufhören, in so Entweder-Oder-Kategorien zu denken. Das ist mir jetzt erst nochmal ganz, ganz wichtig, hier an den Start zu bringen. Ich glaube, eins der allerwichtigsten Punkte, ob Lerntherapie online funktioniert oder nicht, ist einfach die Einstellung des Lerntherapeuten dazu. Wenn ich als Lerntherapeut das Gefühl habe, mir geht da was ab, mir macht das keinen Spaß und ich bin auch nicht davon überzeugt, dass ich damit die gleichen Ergebnisse erzielen kann, als wenn ich Kinder in Präsenz unterrichte, dann ist das wahrscheinlich nicht die Therapieform, mit der ich glücklich werde. Und dann finde ich das völlig legitim zu sagen, ich möchte bitte nur, ich möchte bitte Kinder nur in Präsenz unterrichten. Ich finde trotzdem, dass man, oder ich bin auch ein Fan von hybriden Lösungen, das heißt, man kann ja auch das eine machen und muss das andere nicht lassen. Es gibt vielleicht einfach auch mal Situationen, in denen Kinder nicht in der Lage sind, gebracht zu werden, weil vielleicht die Eltern gerade mal keine Zeit haben oder sonstiges. Da kann das eben auch sehr gut der Termintreue dienen. Also man kann auch durchaus, ich sage immer so schön, eine hybride Praxis haben, in der man beides anbietet. Man muss sich dann aber auch mit beidem wohlfühlen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Genau, jetzt gehen wir aber mal nochmal dazu über, dass auch viele Therapeuten auch nochmal auf dieser Umfrage festgestellt haben, Lerntherapie online ist ein Mehraufwand. Und ich glaube, das ist besonders am Start so, wenn wir anfangen, unsere Materialien darauf einzustellen, unsere Unterrichtskonzepte darauf einzustellen, dass es besonders am Anfang ein viel größerer organisatorischer Mehraufwand ist. Und es erfordert auch in meinen Augen ein Stückchen mehr Disziplin. Ich kann nicht so viel improvisieren, wenn mal etwas nicht so läuft oder wenn ich mal vielleicht auch irgendetwas nicht bedacht habe. Das heißt, ich brauche tatsächlich ein Stückchen mehr Disziplin. Aber grundsätzlich ist Online-Lernen ja nichts Neues, beziehungsweise nicht Online-Lernen, sondern Fernlernen. Gucken wir uns mal die Fernuniversität Hagen an, die es ja nun schon seit geraumer Zeit gibt in Nordrhein-Westfalen. Das ist eine staatliche Universität. Und wenn ich so zurückdenke, als ich Abitur gemacht habe, habe ich da auch mal so ein bisschen mit geliebäugelt, weil ich ursprünglich erstmal eine Ausbildung gemacht habe und habe gedacht, ach, vielleicht kann ich nebenher schon studieren. Und damals war es noch so, dann fuhr man in so ein Studienzentrum, wo man dann auch mal Live-Veranstaltungen haben konnte, wo man Rückfragen nehmen konnte mit Tutoren. Man kriegte große Pakete mit Studienunterlagen, die verschickt wurden. Und dann wurde man eben konnte man mit diesen Studienheften arbeiten, seine Fragen stellen und auch eben in Sprechstunden gehen. Das wird heute natürlich teilweise noch online unterstützt. Heute sieht es an vielen Stellen ganz anders aus. Ich selber habe ja an der Fernuni auch Bildungswissenschaften studiert, habe dann aber mit PDF-Dateien gearbeitet. Wir hatten Wissenswikis, wo wir uns gegenseitig in Arbeitsgruppen unterstützt haben. Wir haben schon vor 20 Jahren die Lernumgebung Moodle genutzt. Es gibt heute unterschiedlichste Lernumgebungen. Das heißt, das Online-Lernen an sich hat sich nochmal deutlich verändert. Und früher hieß es eben Fernunterricht, heute ist es Online-Unterricht und wir sprechen von synchronem Unterricht. Das heißt, wir sind gleichzeitig live. Das heißt, das ist dann zwar online, aber es ist trotzdem synchron, weil wir uns sehen und gegenseitig miteinander arbeiten. Und asynchron, das heißt, es sind Phasen, wo jemand arbeitet und der andere ihm vorher einen Arbeitsauftrag gegeben hat. Also man könnte auch sagen, jede Hausaufgabe, die ein Kind zu Hause macht, ist eine asynchrone Arbeitsphase, weil wir da ja nicht daneben stehen, um es mal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Das war jetzt mal so ein bisschen Geschichte rundum am Rand. Aber jetzt mal, wie bin ich eigentlich mal auf die Idee gekommen, online zu lernen? Also wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich habe an der Fernuni Hagen Bildungswissenschaften studiert und musste damals schon, es ist jetzt wirklich schon eine ganze Zeit lang her, ich glaube, es war 2007 oder 2008 und da ging es darum, in einem Modul, es war eine Pflichtveranstaltung, ich musste damals eine Online-Lernumgebungen planen. Und dann habe ich so für mich im Stillen gedacht, Leute, das werde ich nie wieder tun. Warum ist das ein Pflichtmodul in diesem Studiengang Bildungswissenschaften? Nun ja, das Leben hat mich eines Besseren belehrt und das auch schon vor Corona. Und da kamen nämlich irgendwann Schüler zu mir, die einen echt Monster-Anfahrtsweg hatten. Also ich hatte Situationen mit Schülern, die 45 Minuten Anfahrtsweg hatten bis 60 Minuten, je nach Straßenlage 45 Minuten Therapie und dann die Zeit wieder nach Hause fahren. Also ein Monsteraufwand, nicht nur für den Schüler, auch für die Familie drumherum. Und da entstand vor über 10 Jahren bei mir die Idee, das Ganze doch vielleicht auch mal online zu versuchen. Und ja, das habe ich dann auch gemacht, natürlich erstmal für einzelne Schüler, auch mit zunächst mal einmal im Monat haben wir uns gesehen, aber wir haben einfach, die ursprüngliche Gedanke war damals, die Fahrzeiten zu verkürzen. Und ja, dann kam irgendwann mal Corona. Ursprünglich hieß es mal, ich habe da auch ein ganzes Stückchen Anfeindungen am Anfang erlebt, wo es dann hieß, boah, das kann er nicht machen. Und ja, und nach Corona konnten wir alle irgendwie nur noch das machen. Und als Corona losging, war das dann auf einmal ganz gefragt, wer das schon gemacht hatte, um auch weiterzuhelfen und Tipps geben zu können. Und was ich heute in dieser Folge eigentlich machen möchte, ist einfach mal so sagen, was gehört zu einer guten Online-Lerntherapie dazu, wenn man das machen möchte. Und auch für Eltern, wenn du jetzt vielleicht als Elternteil hier zuhörst, zu sagen, wenn du ein gutes Gefühl dabei hast bei dem Therapeuten, das solltest du übrigens haben, ob der Therapeut in Präsenz arbeitet oder online, wenn du ein gutes Gefühl dabei hast, wenn es deinem Kind dabei gut geht, dann ist diese Möglichkeit für euch auf jeden Fall gut und dann ist die auch mit Sicherheit geeignet und das Kind wird Fortschritte machen. Wenn du ein ungutes Gefühl hast, weil du denkst, ah, der Therapeut gefällt mir vielleicht nicht oder die Therapeutin gefällt mir nicht, wir sind ja doch meistens immer noch Therapeutinnen und weniger Therapeuten an dieser Stelle und oder für dich du grundsätzlich sagst, du hältst gar nichts vom Online-Lernen, du möchtest das überhaupt nicht machen, dann musst du gut überlegen, ob du das eben als Elternteil trotzdem probieren möchtest, weil du vielleicht gar keine andere Chance hast im Moment, einen Platz für dein Kind zu bekommen, weil gerade bei dir in der Umgebung nichts frei ist und du vielleicht nicht mehr warten möchtest oder wie auch immer. Von daher gesehen würde ich dir dann empfehlen, wenn du in dieser Situation bist, Online-Lerntherapie oder gar keine Lerntherapie und das Kind wirklich Hilfe braucht, es doch einfach mal zu probieren und offen daran zu gehen und auch sehr klar zu gucken, wenn du sagst, das ist nicht, ich kann da einfach nicht mit, ich möchte das nicht, dann vielleicht später, wenn du auf einer Warteliste gestanden hast, was anderes zu machen, aber dem Ganzen tatsächlich auch offen eine Chance zu geben. Genau. Das war jetzt so ein bisschen die Einleitung und das Wort zum Sonntag, aber jetzt geht es mir darum, was brauchen wir denn überhaupt, wenn wir Online-Lerntherapie machen wollen? Wir brauchen einen Raum für eine Videokonferenz. Das ist einfach, ja, also ich möchte nicht mit einem Kind nur telefonieren. Ich möchte auch die Möglichkeit haben, dass wir uns sehen können und dass ich das Kind sehe, dass das Kind mich sieht. Und das heißt, ein Raum für eine Videokonferenz. Ich persönlich nutze Zoom. Ich weiß, es heißt, es ist teilweise datenschutzrechtlich bedenklich und in öffentlichen Einrichtungen wird es auch teilweise eben nicht genutzt. Das finde ich auch voll okay. Ich finde, in der Online-Lerntherapie bewegen wir uns einem privaten Raum und ich kann das in meine, wenn ich das möchte, in die AGBs integrieren oder wenn ich mir unsicher bin, kann ich auch einfach mir eine Einwilligung der Eltern unterschreiben lassen, indem ich sage, wir nutzen Zoom und ich als Elternteil, als Erziehungsberechtigter bin damit einverstanden, dass die Lerntherapie mit meinem Kind in diesem Zoom-Raum stattfindet. Das ist einfach eine Möglichkeit, wenn man sich unsicher fühlt. Ich denke immer, wenn man das vorher mit den Eltern klar abgesprochen hat und die Eltern den Zoom-Raum öffnen und das Kind reinkommt, setze ich persönlich eigentlich diese, das Ganze voraus. Aber wie gesagt, man kann das einfach auch kurz fixieren und dann ist man auf der sicheren Seite. Wie sieht das jetzt zum Thema Kamera aus? Wir brauchen eine Kamera. In den meisten Fällen tut es die Kamera, die ein Laptop eingebaut hat. Es gibt heute kaum noch Laptops ohne Kamera. Ich finde allerdings, ein Laptop an sich ist deutlich besser als ein Tablet, weil ein Kind dann eben auch mal tippen kann. Aber manchmal ist eben vielleicht auch nur ein Tablet vorhanden. Dann muss man sich vielleicht damit behelfen. Schön ist es, wenn man ein digitales Whiteboard nutzen kann. Mittlerweile hat auch Zoom ein sehr gutes digitales Whiteboard integriert, wo dann eben auch beide Parteien, die im Zoom-Raum sind, drauf zugreifen können, wo jeder was schreiben kann. Da ist es dann natürlich so, wenn ich ein Tablet habe mit einem Stift, kann das Kind da deutlich besser auf dem Whiteboard schreiben. Ansonsten ist manchmal das Tippen besser, als wenn ich auf so einem, als wenn ich auf, mit der Maus oder sonstiges die Handschrift eben imitieren möchte. Genau, dann ist die Frage, brauche ich eine zweite Kamera, ja oder nein? Es ist natürlich schön, wenn eine zweite Kamera vorhanden ist. Ich habe mittlerweile in meinem iPhone, das kann man mittlerweile mit Zoom ganz gut kurz schließen. Ich glaube, das wird auch mit anderen Telefonen gehen. Und dann kann man das iPhone als Schreibtischkamera nutzen, wo man dann sehr klar sehen kann, was mache ich denn hier auf meinem Schreibtisch? Aber ich möchte ja vielleicht auch mal sehen, was ein Kind schreibt. Und da ist für mich, wenn da eben nichts anderes im Haus vorhanden ist, immer relativ hilfreich, wenn ich den Deckel des Laptops ein Stückchen das Kind kippen lasse, so dass ich eben das sehe, was vor dem Laptop stattfindet, das Kind da seinen Stift und seine Hand hat und ich dann da sehr gut sehen kann. Ich kann aber auch zum Beispiel, wichtig ist dabei, wenn ich das mache, dass in den Videoeinstellungen in Zoom das Video spiegeln ausgeblendet ist. Denn sonst sehe ich spiegelverkehrt, was ein Kind schreibt. Das ist dann eben nicht so unbedingt hilfreich. Trotzdem finde ich es gut, wenn man ein zweites digitales Gerät hat, was mit im Unterricht ist. Und das könnte in dem Falle eben ein Handy sein, mit dem man ganz schnell oder der andere ganz schnell mal ein Foto macht, das er dann über entweder den Chat im Zoom oder über WhatsApp oder was auch immer man als Kanal für sich eingerichtet und bestimmt hat, verschicken kann, damit ich eine Schreibprobe, wenn ich jetzt zum Beispiel was diktiert habe, damit ich ganz schnell sehen kann, was hat das Kind geschrieben, was sind da für Fehler drin, nachdem das Kind zum Beispiel Korrektur gelesen hat. Das sind also Dinge, die man gut nutzen kann. Dann gibt es natürlich das Thema noch in der Vorbereitung. Wie ist es denn, wenn ich Rechentherapie mache? Wie ist das mit dem Material? Das heißt, wenn ich mit Material arbeite, und das tue ich für gewöhnlich, dann sollte man sich überlegen, was sollte beim Schüler vorhanden sein. Ich finde immer, man kann durchaus akzeptieren, dass von der Familie Wendeplättchen angeschafft werden. Das ist ein sehr kleiner Betrag im Vergleich zu dem, was Lerntherapie kostet. Und mit Wendeplättchen kann man schon eine ganze Menge machen. Wenn man da noch Material hat, mit dem man bündeln kann, also zum Beispiel Streichholzschachteln, Beutelchen oder Tupperdosen in ausreichender Form, dann kann man es wirklich günstig halten und auch Mathematik Material vor Ort haben. Und auch da kann man das Kind handeln lassen mit der gekippten Kamera vom Laptop, wie ich das vorhin beschrieben habe, und sehen, wie das Kind eben zwar in einem kleinen Bereich, in einem kleinen Ausschnitt handelt, aber ich kann es auf jeden Fall sehen oder sichtbar machen. Wenn ich noch eine zweite Kamera habe, ist das manchmal oft noch ein bisschen besser. Und da geht es dann schon mit der Organisation los. Schreibst du auf, was du gerne hättest, wenn du Matheförderung hast? Gibst Eltern die Liste? Empfiehlst Eltern, wo sie was günstig kaufen können? Oder hast du selber Materialpakete, die du verschickst? Das sind einfach Überlegungen, die du dir als Lerntherapeut machen musst oder machen kannst, bevor du in die Therapie einsteigst. Wo wir dann nämlich bei einem anderen Punkt sind. Lerntherapie online bedarf zumindest am Anfang deutlich mehr Vorbereitung, als wenn ich Lerntherapie bei mir am Schreibtisch mache, wo ich alles habe, wo ich auch mal zum Not noch mal schnell eine Kopie von irgendwas machen kann, wenn ich etwas anders machen könnte. Das heißt, ich brauche digital aufbereitetes Material. Das heißt, alles, was ich so an Arbeitsblättern oder sonstiges dem Kind geben würde, muss ich in irgendeiner Form als PDF zur Verfügung haben, wenn ich die Arbeitsblätter nicht verschicken möchte per Post, sodass ich die rechtzeitig, wenn ich ein Arbeitsblatt in einer Stunde bearbeiten möchte, das Kind dieses Arbeitsblatt auch vorliegen hast. Ich kann natürlich auch herkommen und mir Lernportfolios erstellen, also zu den unterschiedlichsten Themen, die ich bearbeiten möchte, dass ich schon mal anfange. Ich habe hier mein Thema Großschreibung, da habe ich dann mein Thema vergessene Buchstaben, ich habe mein Thema Ableitung, ich habe das Thema Mengenerfassung und. Mache das in unterschiedliche Portfolios und verschicke vielleicht einfach nur noch Links zum Downloaden. Das muss ich für mich selber überlegen. Das kannst du natürlich nur machen, wenn du eigenes Material hast, was lizenzfrei ist, sonst kannst du das nicht zum Download rausgeben. Genau, ansonsten verschickst du eben genau, als wenn du für ein Kind eine Fotokopie machst während des Unterrichts, kannst du die PDF verschicken und die wird dann eben vom Kind ausgefüllt oder du zeigst die PDF eben am Bildschirm. Es ist auch eine Möglichkeit und das Kind macht das, was geschrieben werden möchte, in sein Heft zum Beispiel. Das heißt, wir brauchen also, wie gesagt, unser Lernportfolio entweder digital oder analog. Ich würde mir auch immer ein Spieleportfolio zulegen, einfach Spiele, die man am Ende, zwischendrin, am Anfang oder sonstiges relativ schnell und relativ stressfrei auch online spielen kann. Außerdem müssen wir in der Online-Lerntherapie ziemlich gut die Elternanleitungen klären, die Arbeit der Eltern und die Einbindung der Eltern klären. Das müssen wir vorab klären. Das heißt, ich brauche erstmal vielleicht eine kleine technische Einführung. Da kann ich vielleicht ein Video zu machen, was ich dann Kindern oder Eltern zur Verfügung stelle, wenn die bei mir in die Lerntherapie einsteigen. Ich kann da Eltern sagen, wie sie zu den Materialien kommen, was wann vorbereitet werden muss, also muss was ausgedruckt werden, bis wann bekommen die Eltern vor der Stunde Bescheid, wann müssen die mir die Hausaufgaben zurückgeschickt haben, das heißt, wenn ich eine Aufgabe gestellt habe und natürlich die in der Stunde besprechen möchte, in der Unterrichtsstunde, dann hätte ich die gerne vorher zurück. Bei mir, ich habe die mal gerne 24 Stunden vorher zurückgehabt, dann kann ich nämlich einfach noch planen, wenn ich sehe, oh, da hat aber irgendwas überhaupt nicht geklappt in den häuslichen Übungen, dann kann ich meine Stunde vielleicht einfach auch noch ein bisschen anpassen. Und da muss man natürlich auch vorher klären, welchen Kanal wollen wir denn nutzen. Ich brauche natürlich, das sind jetzt erstmal so ein bisschen Dinge, die ich ja einmalig mache. Das heißt, ich muss mir einmalig angucken, wie will ich das mit den Kindern bearbeiten, wie will ich mein Material zur Verfügung stellen, welches Material stelle ich zur Verfügung, wie sieht das mit den rechtlichen Aktionen bei dem Material aus, was ich habe, was darf ich nicht. Das muss ich ja für das Material, was ich habe, einfach klären. Dann muss ich natürlich überlegen, wie bereite ich die Stunde vor, wie bereite ich die Stunde nach. Das sind alles Dinge, die ich natürlich auch in der Präsenzlerntherapie brauche, aber ich muss oft liebgewordene oder alte Gewohnheiten durch neue ersetzen und werde feststellen, manches, was in der Präsenztherapie für mich gut funktioniert hat, funktioniert online nicht. Das werde ich anpassen müssen. Wichtig ist auch, dass geklärt wird, dass der Schüler in einer ruhigen Umgebung sitzt und dass nicht drei Geschwisterkinder im Hintergrund spielen und ihr vielleicht gar nicht wisst, dass die Mama im Hintergrund sitzt und die Lerntherapiestunde mitmacht, und ihr denkt, ihr seid mit dem Kind alleine. Sowas ist ein Stückchen Vertrauenssache und das solltet ihr vorher einfach auch festlegen. In welcher Umgebung arbeitet das Kind? Wer ist anwesend, wer ist nicht anwesend? Wen kann das Kind wann um Hilfe bitten, wenn es mit einer technischen Geschichte nicht zurechtkommt? Sind die Eltern im Nachbarraum und können von euch eventuell per Telefon zugerufen werden, wenn ihr gerade mal Unterstützung braucht, oder könnt ihr das Kind schicken, dass es die Unterstützung holt? Sowas muss in der Tat alles vorher abgeklärt sein. So, wenn man dann loslegt, dann braucht man eine gut geplante Stunde, die man auch in Präsenz haben sollte. Was soll beim Kind sein? Was müssen die Eltern ausgedruckt haben? Was ist dein Plan B, falls die Eltern mal vergessen haben, die Materialien, die du gebeten hast, auszudrucken? Ich mache mal ein Beispiel. Du wolltest ein Arbeitsblatt bearbeiten mit einem Lückentext. Die Eltern haben das vergessen, nicht dran gedacht. Was machst du jetzt? Das heißt, du kannst dann deinen Lückentext am Bildschirm zeigen, kannst das Kind bitten, sein Heft aufzuschlagen und genau so es zu bearbeiten, wie es in den Lückentext geschrieben hätte, dass es eben das Lückenwort dann immer in das Heft schreibt und dir dann eben zum Beispiel mit der Handykamera ein Foto schickt, oder aber wenn es einzelne Wörter sind, sie später in die Bildschirmkamera hält und du kannst gucken, was du da an Fehlern siehst, ob du dir kurz einen Screenshot machst, während das Kind das reinhält und ihr dann diesen Screenshot gemeinsam betrachtet und in die Fehlerkorrektur reingeht. Das sind alles Möglichkeiten, die wunderbar gehen. Aber wie gesagt, man sollte immer überlegen, was ist der Plan B, wenn ich das, worum ich gebeten habe, wenn das nicht vorbereitet ist. Und natürlich auch, wie in der Präsenzlerntherapie, brauche ich eine gute Förderplanung und eine gute Förderdiagnostik vorweg. Ich muss genauso bei der Online-Förderung wissen, wo steht das Kind, mit dem ich arbeiten will. Ich muss eine gute Förderdiagnostik gemacht haben, muss mich von da aus eben weiterhangeln, überlegen, was ist der nächste Schritt, den ich mit dem Kind gehen will. Zum Thema Online-Förderdiagnostik wird es noch eine weitere Folge geben in den nächsten Wochen mal, also bleibt einfach hier dran. Gehen wir jetzt noch mal kurz zum Thema. Wir haben also, wir müssen ankommen, wir müssen warm werden mit dem Schüler, wir müssen gucken, fangen wir mit einem kleinen Bewegungsspiel an, dann sollten wir das bitte beide tun, weil ich finde das echt blöd, wenn wir den Schüler da irgendwie was tun lassen und da nicht mitmachen. Das fühlen sich auch Kinder irgendwie oft ein bisschen ungut. Wir können überlegen, ob wir mit einer kleinen Entspannungsübung anfangen, analog, wenn wir das vielleicht in der anderen in der Lerntherapie vor Ort auch so machen. Wir können gucken, ob wir eine Atemübung nutzen. Das gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten eben auch online. Ich würde immer das Stundenziel besprechen. Was machen wir denn heute? Was wollen wir denn heute überhaupt lernen? Warum machen wir das vielleicht auch so ein Stückchen? Das hängt natürlich davon ab, wie man grundsätzlich seine Lerntherapie aufbaut. Dann folgt die Übungsphase zu dem Thema, was die Stunde eben umfasst. Vielleicht auch während des Übens ein Spiel, was das Ganze noch verstärkt, denn es gibt natürlich auch immer schöne Spiele, um bestimmte Lerneffekte zu steigern. Am Ende der Übungsphase werden die Ergebnisse gesichert. Es gibt eine kleine Abschlussreflexion, was haben wir heute gelernt, aber auch wie ging es dir dabei? Ja, wie war das für dich? Eine Frage, die ich Schülern immer stelle, ist, was habe ich gut gemacht, was habe ich nicht so gut gemacht, was wünschst du dir von mir anders? Kinder sind es oft nicht gewohnt, dass wir sie das fragen, und das ist immer sehr schön. Da kommen häufig ganz, ganz kleine Dinge. Das sind meistens keine großen Dinge oder so etwas, aber sie haben dann eben doch ihre kleinen Wünsche, beziehungsweise sie haben dann sagen, nee, war alles gut, ich habe mich wohlgefühlt. Aber zu wissen, sie dürfen wirklich das auch anbringen und wir gehen darauf ein, ist immer etwas, was ich in der Abschlussreflexion immer sehr, sehr schön finde. Und dann kann man gucken, womit möchte ich denn jetzt schließen? möchte ich mit einem Abschlussspiel schließen. Es gibt ganz viele Spiele, die sich online spielen lassen, wie Hangman, Koffer packen, Kniffel, wenn Würfel auf beiden Seiten vorhanden sind. Ich kann einen Wortsalat machen, das heißt, ich gebe ein Wort zum Beispiel auf dem Whiteboard vor und ich und der Schüler gucken, wie viele andere Wörter kann ich mit genau diesen Buchstaben machen. Ich kann Begriffe raten spielen, ich kann auch, wie gesagt, eine kleine Entspannungsgeschichte machen, ich kann auch eine andere Geschichte vorlesen. Das hängt auch so ein bisschen davon ab, was habe ich für einen Schüler, was tut dem Schüler gerade gut. Und manchmal haben die Schüler ja auch Wünsche, was sie gerne haben möchten. Ich persönlich rate dann dazu, online wie offline, die Stunde direkt nachzubereiten und die nächste Stunde auch direkt vorzubereiten, denn noch ist die Stunde frisch, noch wissen wir, worauf wir besonders achten wollen, was habe ich in mein Stundenprotokoll geschrieben, wenn ich ein gut geführtes Stundenprotokoll habe, dann ist Nach- und Vorbereitung der nächsten Stunde ziemlich schnell gemacht. Und dann kann ich auch zügig den Eltern eben vielleicht mitgeben, was brauche ich fürs nächste Mal und auch die Hausaufgaben vielleicht, die ich jetzt für diese Stunde geplant habe, gleich rauszugeben. Genau, das war es schon zum Thema Online-Lerntherapie. Mich würde natürlich auch eure Erfahrungen total interessieren. Seid ihr eher Team Online oder Team Offline? Ich glaube allerdings, wie gesagt, ich glaube, beides hat seine Berechtigung. Und wichtig ist, dass derjenige, der die Therapie macht, diese Therapie von Herzen macht und sich wohlfühlt mit dem er, mit dem Medium, mit dem er arbeitet. Und dass natürlich das spüren auch Kinder, ob du dich einfach wohlfühlst in deiner Rolle als Therapeut. Und ich kann nur sagen, es macht auch online sehr viel Freude, mit Kindern zu arbeiten. Und wenn du Elternteil bist und jetzt so ein bisschen vielleicht noch nicht so sicher bist, ob das für euch was ist, beziehungsweise wenn du vielleicht gar keine andere Möglichkeit hast und aber eigentlich der Online-Geschichte eher etwas abgeneigt bist, dann kann ich einfach nur sagen, probier es einfach mal aus, wenn du bei dem Therapeuten ein gutes Gefühl hast. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass die Beziehung zwischen Therapeut und Eltern und zwischen Lerntherapeut und Kind natürlich noch wichtiger stimmen, denn sonst sind oft Missverständnisse auch vorprogrammiert und dabei ist das dann ganz egal, ob online oder offline. Und damit möchte ich mich für heute verabschieden und freue mich, dass du dabei warst. Und so ganz am Rande fällt mir auf, es gibt den Lega-Talk jetzt 2 Jahre. Und da möchte ich auch allen, die so bisher zugehört haben und die das auch regelmäßig tun, jeden Monat, denen möchte ich auch einfach nochmal Danke sagen, dass ihr hier so treu dabei seid und einfach weiter zuhört. Genau, ansonsten, macht's gut, bis demnächst.